SWR 2 Zeitgenossen.
Professor Ernst Seidel, Sie sind ein international erfahrener Ausstellungsmacher, Kunsthistoriker mit Wirkungsstätten in Rom, Paris, Hamburg, Heidelberg, Stuttgart. Seit 14 Jahren, seit 2008, sind Sie nicht nur Professor, sondern auch Museumschef. Sie thronen gewissermaßen auf dem Tübinger Schloss, hoch über der Stadt, Herr über Schätze der unterschiedlichsten Art. Ein Rieseneinfass mit Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde ist dabei. Ein seltenes Observatorium, die ältesten Kunstwerke der Menschheit, über 70 Sammlungen. Wissen Sie eigentlich genau, wofür Sie da so verantwortlich sind?
Ehrlich gesagt, nach 14 Jahren noch nicht so ganz. Also das ist kaum zu überschauen. Zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung, das freut mich sehr. Thronen ist vielleicht auch ein bisschen eine hohe Ebene der Metapher. Es ist tatsächlich eine unglaublich reizvolle Aufgabe. Ich war ja nicht von Anfang an auf das Museum geeicht, aber diese Aufgabenstellung, gerade in den letzten 14 Jahren, war ja so, dass damit auch eine Neubewertung der wissenschaftlichen Sammlungen überhaupt in Deutschland an den Universitäten einhergehen.
Der sogenannte Material Turn.
Ja, wobei
man
ich ja...
Man wandte sich in Objekten zu.
Ja, das, genau, die Objekte. Also Material Turn finde ich ja auch schon wieder eine Engfassung dieses Blicks, weil es geht ja auch, wenn Sie in einen Raum betreten und etwas wahrnehmen, kommt ja auch die Akustik dazu beispielsweise oder der Geruch von etwas. Oder wenn Sie etwas anfassen, die Kälte oder die Temperatur von Metall und so weiter und so fort. Also die reine material-ikonografische Perspektive wäre mir hier schon wieder viel zu eng. Es geht ja auch weit darüber hinaus. Und überall, wo Sie an dieser Universität die Dachboden- oder Kellertür aufmachen, entdecken Sie einen Superlativ. Das ist wirklich unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Objekte wir haben. Also auch das ist eine Aufgabenstellung, das erstmal rauszukriegen.
Das heißt, Sie arbeiten dran zu verstehen, woran Sie arbeiten. Das ist eigentlich doch eine wunderbare.
Ja, und was man damit machen kann. Also natürlich kann man von Anfang an sagen, wir müssen, so wie der Deutsche Wissenschaftsrat, das den Hochschulrektoren auch ein bisschen ins Stammbuch geschrieben hat, wir müssen die Sammlungen oder die wissenschaftlichen Sammlungen an den Universitäten als Forschungsinfrastruktur wiederentdecken. Es ist ja so, dass viele der Fachwissenschaftler in den Instituten nicht wissen, was sie haben.
Sie haben also eine praktisch unglaubliche Fülle von Material, mit der Sie arbeiten. Das Ausstellungsmachen ist ja, das klingt jetzt erstmal nach Chancen, es klingt auch ein bisschen romantisch, es gibt viel zu entdecken. Ausstellungsmachen ist aber zurzeit auch ein sehr, sehr schwieriges Geschäft, denn Stichwort koloniales Raubgut, es gibt viele Sammlungen, viele universitäre Sammlungen, aber auch viele Museen, die in ihren Archiven quasi Sprengstoff enthalten oder sogar in ihren Schaukästen, die Dinge exponieren, die wir heute oder zeigen, die wir heute gar nicht mehr zeigen dürfen, sollen, wollen, weil es unethisch ist. Also koloniales Raubgut, zum Beispiel menschliche Überreste, Human Remains, wie es wissenschaftlich vornehm heißt, menschliche Residuen. Haben Sie denn da auch was in Ihren Sammlungen?
Ganz bestimmt. Also Sie müssen sich vorstellen, wir haben eine der größten medizinischen Fakultäten, nicht nur in Süddeutschland, sondern auch bundesweit. Und das auch rauszubekommen, ist auch gar nicht so einfach. Ich hatte schon gesagt, dass es auch mir nicht so ganz klar ist, was wir eigentlich besitzen, dass es selbst in Instituten zum Teil nicht klar ist. Sie müssen sich vorstellen, die Sammlungen der Universität sind nicht von Anfang an als Sammlungen oder gar als museale Sammlungen entdeckt worden oder bearbeitet worden, sondern man hatte ein ganz spezifisches Forschungsinteresse und so weiter und so fort. Bei manchen natürlich, bei den Archäologien oder Kunstsammlungen, klar, die Archäologen graben das aus, erforschen es, lehren damit, publizieren das. Aber es gibt unglaublich viele, im lebenswissenschaftlichen Bereich, unglaublich viele Sammlungen, von denen wir noch viel zu wenig wissen.
Das klingt aber jetzt so, als ob Sie meiner Frage ausweichen wollten.
Also wollen Sie nicht. Nein, die Antwort wäre vielleicht ein bisschen sehr lang. Ich möchte nur, dass man das versteht, in welcher Situation wir uns befinden.
Ich sage mal, was die Frage war. Haben Sie koloniales Raubgut in Ihren Beständen?
Ganz sicher, ganz sicher. Raubgut ist ja auch ein sehr hermetischer Begriff. Das Interessante ist ja, dass wir Objekte haben. Wir sprechen jetzt mal nicht von den Human Remains, sondern von allen anderen kolonialen Sachen oder unrechtmäßig erworbenen. Da haben wir auch den Nationalsozialismus mit dabei.
Sogenannte NS-Raubgut.
NS-Raubgut, ja. Selbstverständlich. Und das heißt also, die einzelnen oder die individuellen Herkunftsgeschichten zu untersuchen, es ist eine unglaubliche Aufgabe.
Das erging ja als Auftrag, die Erforschung der Bestände, von Wissenschaftsministerin Theresa Bauer vor kurzem an die Universitäten, an die Sammlungen im Zusammenhang mit der Restitution dieser Witboi-Bibel und einer Peitsche. Das waren Objekte eines Nama-Führers, ja, der gegen Generalleutnant von Lothar von Trotha kämpfte, Militärbeauftragten des Kaiserreiches, und diese für die Nama, für Namibia sehr wichtigen Gegenstände wurden restituiert. Und in dem Zusammenhang bat eben die Ministerin, nachzuschauen, was es da gibt. Und das ist natürlich ein sehr, sehr langer Prozess. Wo sind Sie da? Haben Sie damit begonnen?
Wir wurden tatsächlich auch in das Ministerium mit eingeladen. Das waren einige Kolleginnen und Kollegen von baden-württembergischen Museen, Stuttgarter, Karlsruhe und so weiter. Und wir wurden gebeten, ein Verbundprojekt für diese Museumsgruppe beim Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg zu stellen. Das war extrem knapp, diese Bitte. Und dann wurde mir seitens des MWK für die Erstellung dieses...
MWK heißt Ministerium für Wissenschaft und Kunst.
Genau. Wurde mir eine sozusagen vorübergehende Finanzierung einer Stelle für diese Antragsentwicklung zugesagt, für den gesamten Verbundantrag in Magdeburg. Das bearbeiten wir jetzt, und das ist jetzt ein Fokus gerade, und da bin ich sehr glücklich drüber. Gleichzeitig grundsätzlich die Haltung der Universität Tübingen ist, und da bin ich auch vollkommen auf der exakt gleichen Welle wie Rektor Bernd Engler von der Universität: Wir haben so viele Sammlungen, wir haben so viele Superlative, Sie haben das angedeutet am Anfang, und beide möchten wir nicht aus historischer Verantwortung, aus ethischen Gründen, wir möchten beide nicht Unrechtsverhältnisse in den Fächern, in den Sammlungen aufrechterhalten.
Das heißt, Sie würden sofort restituieren, zurückgeben an die interessierten Gruppen, Länder?
Es gibt, das muss man vielleicht noch, um das Ganze auch richtig zu differenzieren, hinzufügen, es gibt sehr, sehr viele Objekte, die im Graubereich liegen.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Ja, also ganz grundsätzlich viele Objekte, von denen wir das gar nicht wissen. Man bekommt Objekte im 18. Jahrhundert geschenkt.
Von wem?
Also das sind jetzt Kunstobjekte, das war jetzt die Tuxische Bronze beispielsweise, der Beginn der archäologischen Sammlung. Im 18. Jahrhundert konnten Dinge noch überall erworben, gekauft, ich weiß nicht was, werden. Und das werden Sie nicht mehr rauskriegen, woher dieses Ding.
Ja, das wollte ich fragen, wie wahrscheinlich ist das?
Das ist sehr unwahrscheinlich.
Dass man da die Geschichte rekonstruiert.
Dann gibt es aber Dinge, es ist auch hochinteressant, zum Beispiel haben wir ja das einzige Maori-Schnitzwerk, Heiligtum von der ersten Weltumsegelung von James Cook, 1769. Und das war ein Geschenk der Maori in Neuseeland an den berühmten Naturforscher Joseph Banks. Der hat James Cook, der ja sehr bekannt ist, begleitet. Und die Maori haben das eben dieser Crew geschenkt.
Wissen Sie, was das Motiv für die Schenkung war?
Also ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt eine gute Nachfrage, weil nämlich man hat ja auch immer Gastgeschenke häufig, und seien es nur Glasperlen gewesen, mitgebracht. Und
es gab ehrliche und unehrliche Gastgeschenke.
Absolut, würde ich damit sagen. So, und das war vielleicht ein Gegengeschenk. Man weiß das vielleicht auch gar nicht mehr. So, interessant ist auch, das kam natürlich nach London, dieses Objekt. Und wie es dann nach Tübingen kam, über Augustin Krämer, den berühmten Ethnologen, der das Institut hier gegründet hat und aufgebaut hat, das wissen wir einfach nicht. Und wir wissen erst seit wenigen Jahren durch Volker Harms, den damaligen Kustos, der das über eine Umzeichnung in der Bibliothek des British Museum gefunden hat, dass es sozusagen dieses Objekt ist. Und dann sozusagen, man wusste von der Zeichnung, woher das Ding stammt. Und dass wir das dann haben, das wissen wir noch gar nicht so lange. So, Volker Harms, der Kollege, hat sehr gute Kontakte nach Neuseeland. Sein Spezialgebiet war auch tatsächlich der Südpazifik, Südsee und so weiter. Und er hat die Ansprechpartner der Maori gefragt, ob man das restituieren kann oder soll, dieses Objekt. Und man hat dann geantwortet, nein, das ist ein Geschenk. hochinteressant. Wir wissen,
das heißt, da war keine Rückgabe
erwünscht? Da war überhaupt keine Rückgabe erwünscht.
Und die Nachfrage, wurde die als verletzend empfunden oder war das?
Nein, man kennt ja auch diese Diskussion. Man kann ja ganz offen sprechen darüber. Interessant war erstens, man sagte, wenn wir Delegationen nach Europa schicken, würden wir das gerne sehen, weil wir über dieses Objekt in Kontakt zu unseren Ahnen treten. Das Zweite ist, und das läuft gerade im Moment, man hat sich das als relativ lange Leihgabe für eine Ausstellung in Neuseeland erbeten. Das Ding ist jetzt seit 1,5-2 Jahren in Neuseeland, kommt jetzt nächsten Sommer wieder zurück. Das ist ein Holzschnittwerk von etwa 1 Meter Höhe, 30, 40 Zentimeter Breite. Und das heißt, man geht da jetzt bei diesem Beispiel sehr offen, sehr kollegial, fast freundschaftlich miteinander um.
Das heißt, Sie arbeiten daran, die koloniale Vergangenheit in den Beständen des MUT, des Museums der Universität Tübingen, aufzuklären. Wie sieht es denn nochmal zurückgewahrt, menschliche Überreste, Human Remains, haben Sie oder haben Sie nicht? Das war ja die Bitte,
das genau zu klären. Das haben wir auf jeden Fall, ja, natürlich. Wir haben zum Beispiel.
Und was geschieht damit?
Also man muss auch differenzieren. Das ist ganz interessant. Überhaupt in der gesamten musealen Community gibt es ja auch Diskussionen. Es gab Tagungen, Publikationen und so weiter. Interessant ist für mich, dass es offensichtlich auch Unterschiede gibt zwischen der Tatsache, woher stammen die Sachen, wie weit ist das entfernt und wie weit ist es zeitlich entfernt. Also wie alt sind Human Remains, beispielsweise aus der Urgeschichte oder aus dem alten Ägypten, oder sind es Dinge aus dem 18. Jahrhundert und so weiter und so fort. Es gab natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, auf menschliche Körper zurückzugreifen. Und das muss genauer untersucht werden. Also man muss wirklich jedes einzelne Objekt genau untersuchen und befragen.
Ein weiterer Aufreger des Ausstellungswesens ist das Humboldt-Forum, das ehemalige Stadtschloss der Hohenzollern, in Berlin wieder aufgebaut. Die äußere Fassade ist authentisch, in Anführungszeichen. Franco Stella war der Architekt, Italiener. In einer neuen Bestimmung zugeführt, als Museum eben Humboldt-Forum genannt. Es hat von Anfang an eigentlich Kritik gegeben. Mhm. Auch Sie haben sich in einem Zeitungsartikel echauffiert. Jetzt könnte man doch sagen, ein Museum wieder aufbauen oder beziehungsweise ein Schloss wieder aufbauen mitten in einer Stadt ist doch eine romantische Vorstellung. Was daran ist so schrecklich? Was hat Sie so in Wallung gebracht? Sie sind ja eigentlich ein ganz besonderer Zeitgenosse.
Dieses fatale Forum. Also im Prinzip wurde dieses ganze Projekt von Anfang an auf die falschen Schienen gesetzt. Das begann schon damit, dass ein westdeutscher Millionär mit seinem Geld, wenn ich das so sagen darf, die Öffentlichkeit, die Medien und die Politik so lange penetriert hat, bis er seinen Willen quasi bekommen hat, diese Plane dorthin zu hängen, der Fassade, und das zu zeigen, so könnte es aussehen, so war es mal oder so soll es aussehen. Dann ging es weiter, die Position dieses Schlosses, natürlich, wir haben den Palast der Republik da stehen. Der ganz wichtige Signal, und wir sind im Osten der Stadt, nicht im Westen, ein ganz wichtiges Signal oder ein Zeichen der Identifikation, gerade der Ostberliner. Damit haben sich die ehemaligen Bürger der DDR wesentlich mehr identifiziert als mit allen anderen Bauten, weil dort konnte man feiern, da gab es Kultur und so weiter und so fort. Und das einfach abzureißen, ohne diese Geschichte an diesem Ort. Ich meine, das ist die Hauptstadt und das ist der zentrale Ort unserer Nation. Und dann sozusagen diese wichtigen Jahrzehnte dieser Bürgerinnen und Bürger im Osten der Stadt einfach auszuradieren und politisch neu zu besetzen, ist ein absolutes No-Go. Dann die Architektur, die Nutzung, die Einzelteile. Also es gibt so viele Aspekte. Ich kann zum Beispiel nochmal auf die Architektur eingehen.
Die Kuppel hat Sie besonders erregt. Die Kuppel,
also das ist der Gipfelpunkt. Ich finde es eine Katastrophe, das muss ich wirklich sagen. Und ich finde es beschämend und peinlich für unsere ganze Nation.
Das müssen Sie jetzt begründen.
Wenn man so einen Architekturwettbewerb macht, Axel Schultes hat etwas entworfen, das war eine.
Also der Architekt des Bundeskanzleramts zum
Bundeskanzleramt Beispiel. Bundeskanzleramt ist der Abgeordnetenhäuser, genau. So, und er hat etwas vorgeschlagen, beispielsweise, ich habe darüber auch publiziert, und zwar eine große U-Form, indem er den gegenüberliegenden Lustgarten in einer großen U-Form gespiegelt sehen wollte und in der Mitte, gerade im Schnittpunkt dieser Querachse, und in der Perspektive der Linden ein Denkmal vorgesehen hat. Für die Einigung, für die europäische Einigung, wie auch immer. So, und ein Flügel dieser dreiflügeligen Anlage hätte dafür dienen können, den Palast der Republik zu erhalten. Das heißt, die Geschichte des 20. Jahrhunderts an diesem Ort zu spiegeln. Und dieses Signal, dieses antidemokratische Signal gegen die Kuppel des Reichstages, wo da unser Bundestag drin ist, das ist schon mal nicht zu akzeptieren. Dann wird noch das Kreuz draufgesetzt und man hat innen die Funktion eines großen ethnologischen Museums vor dem Hintergrund der kolonialen Debatte, die wir gerade haben. Und dann kommt der Spruch am Kuppeltambur dran, dass alle, die nicht an dieses Kreuz glauben, ihre Knie beugen sollen.
Überraschenderweise wurde die Eröffnung des Humboldt-Forums dann doch noch ein kleiner Erfolg. Und das verdanken wir einer großartigen Frau, der nigerianisch-amerikanischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie, die einfach die Sache in Anführungszeichen gerettet hat, indem sie dazu aufrief, das Humboldt-Forum zu einem multiperspektivischen, internationalen, respektvollen Erinnerungsprojekt zu machen. Das ist doch, denke ich, eine Position, die man unterschreiben könnte. Wie sehen Sie das?
Absolut richtig. Und das ist ja die zentrale Frage, was machen wir jetzt damit? Wie gehen wir damit jetzt um? Und deswegen ist es, ich meine, mein Kollege Hartmut Dorgerloh, der Intendant des Humboldt-Forums, der hat das ganze Jahr geerbt, der muss ja damit auch arbeiten und so weiter und so fort. Und von daher ist das schon absolut ein richtiges und wichtiges Zeichen. Was ich aber auch städtebaulich oder architektonisch mir jetzt noch wünschen würde, wäre eine Brechung dieser Architektur. Und zwar auch aus der Perspektive von der Straße unter den Linden. Wir brauchen etwas, was die Brechung unserer eigenen Geschichte im 20. Jahrhundert in irgendeiner Art und Weise signalisiert.
Und was schlagen Sie konkret vor?
Also es gibt da, ich habe ja in Hamburg 10 Jahre gelebt und da gab es ja von Barbara Schmidt-Heinz, wenn man mit dem Zug in den Bahnhof, den Hauptbahnhof gefahren hat, da gab es an der Wand immer diese Inschrift, die eigene Geschichte. Und ich habe mich immer gefragt, ich kannte das nicht, was das für ein Objekt ist. Was bedeutet das? Und man kam immer ins Nachdenken, ins Grübeln, die eigene Geschichte. Stellen Sie sich mal vor, also es muss ja nicht das sein, man kann ja etwas anderes suchen, als Kontrast zu dieser Klerikalherrschaftsperspektive dieser Inschrift auf dem Tambour. Stellen Sie sich vor, Sie machen, ich weiß nicht was, große, 7 Meter große Buchstaben auf das Gesims oben drauf, auf den Dachfirst und schreiben in, ich weiß nicht, in Metall oder in Pink oder was, die eigene Geschichte da drauf, in die Perspektive von unter den Linden. Stellen Sie sich das mal vor.
Ein Vorschlag von Professor Ernst Seidel, Leiter des Museums der Universität Tübingen, zur, wie soll man sagen, Steigerung der Akzeptanz des Berliner Humboldt-Forums.
Es ist, glaube ich, eher als Provokation gedacht, so ein Vorschlag. Deutlich zu machen, dass es hier Brüche gibt und so weiter. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil in wenigen Jahrzehnten bei vielen Leuten die Geschichte dieses Wiederaufbaus dieses vielleicht gar nicht mehr so präsent ist.
Was ich noch gelernt habe bei dieser bemerkenswerten Eröffnungsrede von Chimamanda Ngozi Adichie, die nigerianischen Schriftstellerin, war, dass sie klargemacht hat, dass die Frage, was stelle ich aus, nicht nur aussagt, ich besitze ein Objekt, ich besitze Macht über dieses Objekt, sondern ich besitze zugleich die Macht über die Geschichte dieses Objektes. Ich besitze die Deutungshoheit und dass das genauso schwierig, problematisch und verletzend sein kann, wie eben einer Kultur ein Objekt, was ein religiöses sein kann, vorzuenthalten. Also dieser Machtaspekt war für mich sehr, sehr überraschend.
Das ist vollkommen richtig. Das ist nämlich noch eine weitere Perspektive, die auf uns wartet, auf die wir reagieren müssen. Das heißt also, auch auf dieser Ebene ist es entscheidend, dass wir immer den Kontakt und das Gespräch und den direkten Austausch mit den Herkunftskulturen, Ländern und so weiter pflegen. Und das ist nicht einfach, das muss man auch zugestehen. Sie erinnern sich vielleicht, es gab jetzt diese Rückgaben oder diese Besuche auch in Namibia. Auch ich glaube, Herr Steinmeier war auch da.
Und Es gab einen Eklat.
Es gab einen Eklat. Natürlich hat es eine ganz andere Wertigkeit, wenn der Bundespräsident dahin fährt. Aber was wir daraus lernen müssen als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die über Objekte forschen, ist, dass wir immer von Anfang an unsere Kolleginnen und Kollegen aus den betroffenen Ländern und Kulturen mit integrieren muss. Und das ist wirklich eine riesige, muss man einfach so sagen, eine riesige Herausforderung, denn die Kehrseite der Medaille, auch in den Ländern gibt es politische Intentionen, die zum Teil dahinter stecken. Es ist unglaublich problematisch und schwierig, muss man einfach sagen. Das soll aber nicht heißen.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Naja, wir wurden zum Beispiel von der Botschaft von Namibia einmal angefragt, ob wir Human Remains, also Knochen,
menschliche Überreste
haben von Herero, Menschen der Herero-Volksgruppe in Namibia, aus der ehemaligen deutschen Kolonie. Und ich habe mit den Kolleginnen oder den Kollegen dieser Sammlung gesprochen und es hieß, ja, wir haben Knochen aus Südwestafrika, aber wir wissen nicht, ob es Herero sind. So, ich habe das Auswärtige Amt auch dann mit kontaktiert, die waren damit eingebunden in diese Diskussion bzw. in diesen Prozess und es hat sich dann nach einem Jahr herausgestellt, das waren nicht Knochen von Herero oder Nama, sondern von San, Buschmänner, Vulgo. Und das haben wir dann mitgeteilt an die Botschaft und dann hatte man kein Interesse mehr an einer Rückgabe. Auch das sehen Sie, hier sind soziale und politische Aspekte mitentscheidend, ob man Wert darauf legt, etwas zurückzuerhalten oder nicht. Da geht es dann um die soziale Stellung von bestimmten Volksgruppen und so weiter. Also unglaublich kompliziert. Nochmal, das soll nicht bedeuten, dass wir uns damit nicht dringend auseinandersetzen müssen.
Das heißt, Ausstellungsmachen, museale Arbeit wird sehr, sehr schwierig, aber es ist der einzige Weg, das fair, respektvoll und
natürlich, also dieser Aspekt macht es natürlich komplexer und gleichzeitig muss man sagen, das ist unglaublich spannend.
In den SWR2-Zeitgenossen heute Professor Ernst Seidel, Kunsthistoriker und Leiter des Museums der Universität Tübingen. Nach all diesen schwierigen Themen, Professor Seidel, sprechen wir doch jetzt mal von Schönheit und Zauber im Museum. Sie haben die ältesten Kunstwerke der Menschheit, einige davon, bei Ihnen im Tübinger Schlossmuseum. Was genau haben Sie? Was können Sie uns zeigen jetzt mental bei einem kleinen geistigen Spaziergang durch Ihr Reich?
Ich finde das sehr schön, Frau Jakobi, dass Sie jetzt sagen, nach einigen schwierigen Themen kommen wir zu was Schönem und dann sprechen Sie gleich sozusagen ein anderes virulentes Thema an.
Oh, das war mir nicht bewusst.
Nein,
jetzt
doch,
bin ich sehr gespannt.
Also wir haben wirklich fantastische Objekte. Das kann man mit nichts vergleichen. Das sind alles unglaublich Einzelstücke, obwohl es mehrere sind. Wir haben mehr Eiszeitkunstwerke, die etwa 40.000 Jahre alt sind, als in anderen Sammlungen Südwestdeutschlands hier zusammen. Und natürlich, Sie kennen unser Maskottchen, dieses schöne Wildpferdchen, das 5 Zentimeter lange nur aus Mammutelfenbein. Aber wir haben ja auch viele verschiedene Sachen und so weiter. Und es ist unglaublich. Die Diskussion läuft ja ständig. Es wird ja immer wieder etwas ausgegraben, auch weltweit. Und das läuft ständig, die Diskussion. Sind das jetzt nun die ältesten figürlichen Kunstwerke?
Damit werben Sie.
Damit
auf
werben
Stadtbussen
wir.
Und ja, international in wissenschaftlichen
Zeitungen. Das müssen wir auch, weil wir mit den Superlativen muss man auch ein bisschen arbeiten, um die Besucher zu kriegen oder einzuladen, sagen wir mal. So, also was wir da haben, ist wirklich ein Phänomen. Homo sapiens ist ja vor etwa 50.000 Jahren nach Europa eingewandert. Man nimmt eben an, entlang der Donau von Kleinasien hochgewandert und fast zeitgleich hat er Neandertaler verdrängt. Und in diesen Kaltzeiten hat er sich in diesen kleinen Karsthöhlen der oberen Donau, also hier Schwäbische Alb.
Alle diese Exponate, die Sie haben, stammen von der Schwäbischen Alb?
Stammen alle von der Schwäbischen Alb. Und hier hat man das eben seit 1931 entdeckt und ausgegraben. Und mein Kollege Nick Connert von der Urgeschichte hat 2006 bis letztes Jahr, vor 2 Jahren, nachgegraben beziehungsweise den Grabungsschutt nochmal neu untersucht und wieder neue Sachen gefunden. Und es sind etwa 5 Höhlen auf der Schwäbischen Alb. Und da gibt es eben, ich sage immer so, den Tübinger Tierpark, den wir im Museum haben.
Also dazu zählen das Pferdchen?
Das Pferdchen, das Mammut, ein knubbeliges Mammut. Meine Kollegin Sibylle Wolf sagt, das ist viel schöner als das neu gefundene Mammut, das jetzt in Niederstotzingen ist. Dann haben wir 3 verschiedene Löwenfiguren.
Ein Schneeleopard soll auch
sein. Ein Schneeleopard, genau. Und dann in den Nachgrabungen, das ist ganz interessant, wurden dann aber auch andere Tiere, also die nicht nur so groß und mächtig mächtig und vielleicht angsteinflößend sind, sondern so ein klitzekleines Tierchen, das sieht eher aus wie ein Igel oder so ein kleines dickes Wollschaf. Dann ein Fisch und solche Sachen gefunden. Das ist absolut interessant, weil dann damit auch die Theorie, dass der Homo sapiens so früh nur ihn sehr beeindruckende Tiere geschaffen hat, damit auch wieder hinfällig wurde. Interessant ist, viele der Figuren haben natürlich dann auch Ösen, also sie wurden am Körper getragen.
Ja, das wollte ich fragen. Vor 40.000 Jahren hatten die Menschen überhaupt Zeit, Kunstgegenstände herzustellen? Hatten sie die Möglichkeiten? Offenbar ja, wir sehen die Ergebnisse, aber wenn man sich vorstellt, wie das Leben damals ausgesehen haben muss, wie hart der Überlebenskampf war, der Kampf um Nahrung, der Kampf um Unterkunft, um
Überleben,
Feuer.
Überleben.
Und warum haben die Menschen da Kunstgegenstände geschaffen? Wir sind uns ja sicher, dass es welche sind. Man könnte auch noch fragen, woran erkennen wir das?
Genau, es ist nicht nur Kinderspielzeug beispielsweise. Das ist eine zentrale Frage. Begriff Kunst. Was bedeutet das überhaupt? Ich finde das hochinteressant, weil es ist jedenfalls eine figürliche Repräsentation dessen, was ich sehe oder was ich interessant finde oder was mich beeindruckt. Und wie kommt man nun darauf zu sagen, ich repräsentiere das nochmal mit meinen eigenen Händen in einer kleineren Form, was ich ohnehin im Lohnetal beispielsweise sehe, da auf der Schwäbischen Alb. Was ist das für ein intellektueller Schritt, zu sagen, ich mache das jetzt nochmal? Also Homo sapiens sieht sich selbst als schöpfendes Wesen. Interessant. Ab wann gibt es das überhaupt? Klar, man kennt Tiere, die Werkzeuge herstellen, aber da geht es tatsächlich um Nahrungsfinden und nicht sozusagen um in Anführungszeichen zweckfrei figürliche Objekte. Also,
und da herrscht wirklich Einigkeit. Das sind zweckfrei figürliche Objekte, das sind
zweckfrei ist dann nochmal eine Frage, wozu
dienen die? Es könnte ja kultischen Zwecken
eben
bedient haben.
Also wenn Sie zum Beispiel an den Löwenmensch in Ulm denken, also diese Kombinationsfiguren, die es dann später im Gravitien und so weiter auch dann gab, also 35.000, 30.000, dann ist es ein starker Hinweis, dass wir nicht nur die ältesten figürlichen Kunstwerke des Menschen haben, sondern auch noch die ältesten Nachweise für Religiosität, also im weitesten Sinn Proto-Religiosität, Schamanismus und so weiter und so fort. Und dann kommt ja noch ein drittes hinzu, nicht nur die ältesten Kunstwerke und Belege für Religiosität, sondern auch noch für Musik. In den Höhlen wurden Flötenteile, zum Teil sehr gut erhaltene, gefunden. Natürlich Schwirrhölzer. Sie müssen sich vorstellen, sie sitzen vielleicht in der Sippe in einer Höhle. Es ist kalt draußen, sie haben ein kleines Feuer und sie sehen diesen Flammenschimmer an der Wand, die Schatten. Also davon muss man ausgehen, man singt oder man macht perkussive Klänge, also mit Schlaginstrumenten.
Gibt es da Dokumente? Oder
Nein, das sind natürlich alles
Rekonstruktionen.
Genau, das sind alles Vermutungen. Also so, und plötzlich haben sie ein Instrument, das Melodie machen kann. Und das ist hochinteressant, muss man wirklich sagen. Also man kann sich das gar nicht mystisch genug in so einer Höhle vorstellen. Das ist ja auch geheimnisvoll. Der Holy Face ist ja relativ groß.
Ja. Ja,
sie können da, genau, hoch, und sie können, ja. Sie sitzen da und sie sehen dann da nicht mehr in die hinterste Ritze mit so einem kleinen Feuerchen und so weiter. Und dann machen sie Musik und das hat wirklich was Magisches. Das muss man einfach so sagen. Und diese Kombination dieser Relikte, die wir jetzt haben, dieser Kunstwerke, Kunst, Religion, Musik, das sind drei essentielle kulturelle Fähigkeiten des Menschen überhaupt, die seine Existenz auch mit ausmachen, muss man sagen.
Das heißt, diese Menschen, die vor 40.000 Jahren hier in den Höhlen auf der Schwäbischen Alb gelebt haben, waren uns in zentralen Punkten relativ nah, kann man das
sehr
so sagen?
Sehr nahe. Also ich bin ja von Haus aus eigentlich Kunsthistoriker. Und bei mir fängt es mit der Epoche ja erst nach der Antike an, wenn ich das mal sagen darf. Und ich muss sagen, immer wenn ich eine Führung mache oben im Schloss Hohentübingen, dann kriege ich selbst immer ein bisschen Gänsehaut, wenn ich die Ästhetik allein nur dieses Pferdchens erläutere. Es ist nicht nur das Wesen dieses Tieres typisch festgehalten, sondern die Bewegung. Das heißt, der Hals ist ein bisschen stärker gekrümmt, als ein entspanntes Pferd auf der Koppel das machen würde. Und der linke Vorderfuß geht nach vorne. Das heißt also, Homo sapiens, die Künstlerin der Künstler, hat nicht nur das Wesen Pferd perfekt festgehalten, sondern auch noch etwas Typisches, was dieses Tier in der Handlung definiert, ausmacht. Etwas ganz Ähnliches haben wir bei dem einen Löwen, den wir daneben oben stehen haben. Dieser Löwe lauert. Der streckt seinen Hals nach vorne, wie so eine Katze, die im Garten ist und eine Maus vor sich hat. Auch hier, genaue Beobachtung ist ja essentiell für das Überleben des Homo sapiens. Genaue Beobachtung und das aber künstlerisch zu repräsentieren. Nicht nur die Tiere darzustellen, wie sie sind, sondern auch noch die Beobachtung. Und das war Ihre Frage. Es hat sich kunsthistorisch gar nicht mehr so viel getan, muss man sagen.
Jeder Mensch ist ein Künstler, sagte Joseph Beuys. Wir ergänzen jetzt, auch der Homo sapiens war schon ein
Von
Künstler.
Von Anfang an, ja.
Sagt der Kunsthistoriker und Leiter des Tübinger Universitätsmuseums, Professor Ernst Seidel. Sie stammen aus einem kleinen Dorf, 62 Seelen, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, in Bayern. Wo genau kommen Sie her?
Das ist ein kleines Dorf vom vorderen Bayerischen Wald, etwa 35 Kilometer nordöstlich von Regensburg, also Richtung tschechische Grenze. Das ist ein kleines Dorf, ein Bauerndörfchen, gibt es immer noch. Die Bauernhöfe sind schon zum Teil eingegangen, zum größten Teil. Und es war, wie soll ich sagen, natürlich die Zeit der geburtenstarken Jahrgänge. Obwohl es gab nicht mal eine Kirche, die gab es nur im Nachbardorf, war einen Kilometer entfernt und es gab doch kein Gasthaus, kein Wirtshaus. Das heißt, es war eigentlich ein wirkliches Kaff mit Anfang 60 Einwohnern.
Sozusagen. Und der Hinweis auf die Babyboomer, es gab viele Kinder. Sie hatten viele Freunde.
Genau, das wollte ich sagen. Und wir waren immer in der Clique unterwegs. Das war unglaublich. Wir haben uns zum Teil selbst sozusagen lebensbedrohlich da betätigt und so weiter. Man musste auch viel Glück haben. Wir waren tagelang in Wäldern unterwegs, haben Dörfer gebaut, Hütten gebaut. Wir haben jede Maschine von innen untersucht und so weiter. Wir haben im Heuschober Gänge und Burgen gebaut. Höchst gefährlich. Also ich weiß nicht, ob ich das meinen Kindern erlauben würde heutzutage. Und dann kam hinzu, das war entscheidend eigentlich für meine ganze Kindheit und Jugend, meine Mutter hatte eine Pension und sie war eigentlich ein Fixstern, der unglaublich viel gearbeitet hat und alle, auch die Gäste, haben sich um sie gedreht und sind jedes Jahr gekommen mit ihrer Familie, 10, 15, 20 Jahre lang. Berlin aus Hamburg, aus dem Ruhrgebiet, das war natürlich ganz wichtig immer, weil sie sich so unglaublich wohl gefühlt haben. Es war so einfach, das können Sie sich gar nicht vorstellen. So würde man heute nie mehr Urlaub machen. Ich weiß, Übernachtung mit Frühstück hat, glaube ich, 4,50 Mark gekostet oder 5 Mark. Und diese überregionale Kontakterstellung oder die Kontakte, das war sehr, sehr wichtig auch, eigentlich auch für mich.
Ja, und dann eine der nächsten Stufen war Paris. Sie haben promoviert über die großen Projekte von François Mitterrand, Staatspräsident. Da gab es einige, die Louvre-Pyramide, die Bastille-Oper, ja. Der Défense-Bogen, L'Arche de la Défense. Was hat Sie daran interessiert?
Ich kann mich noch erinnern, ich bin mit dem Bateau Mouche die Seine zwischen Turin und Orsay entlang gefahren und habe diesen ruinierten alten Bahnhof gesehen. Er war schwarz, die Scheiben waren eingeschmissen. Das war, muss so 78, 79 gewesen sein. Und ich dachte mir, was für ein Riesenkolossgebäude mitten in dieser Stadt, wieso macht man da nichts?
Was ich damals, der Orsay-Bahnhof war das,
Gare d'Orsay. Ja, genau, Gare d'Orsay, genau. Und was ich aber dann noch nicht wusste, dass eigentlich die Planungen schon waren, das zu einem Museum des 19. Jahrhunderts umzubauen. Und das sozusagen gesehen zu haben, sich selbst was gedacht zu haben und das dann über die Medien mitzubekommen, das fand ich hochinteressant. Mitterrand, der ja 81 gewählt wurde, hat dann dieses Projekt mit übernommen, hat es geändert, hat dann die Gaetana Aulenti, die Mailänder Architektin und Designerin, eingeladen, um die heutige Architektur da noch zu installieren. Und dieses Phänomen Mitterrands nationale Kulturschatzhäuser, die Bibliothek National, die Opera National, den Louvre, an dessen Erneuerung André Malraux, der Kulturminister von Charles de Gaulle, gescheitert war, in einem riesigen
Akt. Es war am Anfang sehr umstritten, die Glaspyramide, das hat
absolut,
einen Aufschrei in den französischen
Medien gegeben. Und das ist ja interessanterweise das Projekt, das nicht international ausgeschrieben wurde, das er selbst persönlich entschieden hat, ja, unter höchster Geheimhaltung. Und das ist jetzt das Projekt, das eigentlich mit am erfolgreichsten, ja, ist. Wenn Sie sich die 10 Millionen Besucher pro Jahr anschauen, das ist wirklich unglaublich. Und allein die ersten Monate dieser Regentschaft von Mitterrand, über den man ja andere Dinge auch noch sagen kann, wir sprechen jetzt nur über diese Kulturpolitik, das alles zu erneuern. Und es gab nicht nur Grand Projet in Paris, sondern auch noch in anderen Orten des Landes. Das muss man immer dazu sagen. Sonst kommt das Argument, es ist alles nur nach Paris geflossen. Das ist nicht so ganz richtig.
Aber Paris so, war schon der Hauptstadt.
Natürlich, also das ist in Frankreich so. Also muss man einfach auch sagen. So, und das zu beobachten, wie er innerhalb von 3 Monaten eine sogenannte Viererbande gegründet hat, die innerhalb kürzester Zeit ein Konzept entwickelt haben, welche Gelder, also dieses Machtbewusstsein, ich muss das jetzt sofort entscheiden, weil das Ziel war, bei der nächsten Präsidentschaftswahl 1988 müssen die Projekte so weit fortgeschritten sein, dass sie irreversibel sind. Dieser unglaubliche Machtwille. Und dann bei uns natürlich in Deutschland diese große Kritik an den Projekten. Der Pharao mit der Ramses und so weiter, wie er auch genannt wurde. Und dann kommt 1989, dann fällt die Mauer und dann müssen wir die Stadt Berlin in einem noch wesentlich größeren Ausmaß heilen architektonisch. Das fand ich so interessant, diese Entwicklung parallel zu beobachten. Ich glaube, wenn es mich nicht so affiziert hätte, das Thema, dann hätte ich wahrscheinlich auch gar keine Promotion gemacht. Weil ein Thema, das mir von einem Professor gegeben wird, das finde ich jetzt nicht so attraktiv.
Ja, es war ein urbanistisches Projekt natürlich, es war ein architektonisches, ein kunsthistorisches, aber es war auch ein politisches Projekt. Ich habe 1989 in Paris gedreht zur 200-Jahr-Feier der Französischen Revolution, war mit einem Kamerateam da und sollte natürlich die großen Prestigebauten Mitterrands, die ja dann alle fertig sein sollten, abbilden und wir wollten das kommentieren. Die Bastille-Oper war noch eine relative Baustelle, die wurde praktisch für eine Aufführung eröffnet und dann gleich für den Weiterbau wieder geschlossen. Die Arche de la Défense, da kamen wir gar nicht durch mit unserer Kamera. Das war einfach der Wunsch, auch sich in die Geschichte einzuschreiben. Absolut. Natürlich, so diesen Bogen von 1789 nach 1989 zu schlagen, koste es, was es wolle. Das waren potemkinsche Dörfer zum Teil, aber sie wurden ja dann später alle vollendet. Aber das zeigt auch so Mitterrands Geschichtsbewusstsein und sein absoluter Wille, ja, Spuren zu hinterlassen und die Gesellschaft zu prägen.
Absolut richtig. Und Sie sagten es, der wichtigste Termin war natürlich 1989, die 200-Jahr-Feier der Revolution. Und zufälligerweise oder weniger zufälligerweise war in diesem Jahr das G7-Treffen in Paris. Und Mitterrand wollte unbedingt, dass die wichtigsten, Sie haben das erwähnt, Objekte auf der zentralen Achse von der Bastille über den Louvre bis zur La Défense so weit fortgeschritten sind, dass man dort das G7-Treffen abhalten kann, weil die gesamte Weltpresse da sein würde und dass diese Projekte von Mitterrand eigentlich auch kommunizieren würde. Also die Oper, die Sie erwähnt haben, ein sehr umstrittenes Projekt des kanadisch-uruguayischen Architekten Carlos Ott. Das war, glaube ich, das Projekt, was am meisten kritisiert wurde. Es gab eben eine...
Sieht ein bisschen aus wie ein Badezimmer.
Ja, genau. Es gab eine Gala-Veranstaltung und dann wurde es für die G7, das war die sozusagen offizielle Eröffnung dieser Oper, das Staatsbankett für das G7-Treffen fand unter der Gläsernen Pyramide statt, im Louvre. Und die G7... Regierungschefs und Staatschefs haben getagt im Dach der großen Arche in La Défense, also auf oder über der Königsachse, über der historischen Achse von Paris. Also eine, wie soll ich sagen, grandiosere Kulisse für dieses Treffen der mächtigsten Regierungs- und Staatschefs können Sie sich gar nicht mehr vorstellen. Und das wurde von Anfang an angepeilt und es hat er auch geschafft. Zum Teil skrupellos, aber interessant war ja dann eben, wie gesagt, dieser Schwenk der Perspektive, unserer historischen Perspektive 1989 im Herbst.
Ja, Berlin. Ja. In den SWR2 Zeitgenossen heute Professor Ernst Seidel, Leiter des Tübinger Universitätsmuseums. Wir schauen jetzt von Paris nochmal kurz nach Tübingen auf Ihr Museum. Professor Seidel, Sie haben ein Objekt da, ein Ausstellungsobjekt, vergleichbar gibt es eins im Louvre. Aber Ihres sei schöner, sagten Sie, es ist die sogenannte Tübinger Mastaba. Was ist eine Mastaba überhaupt und warum ist Ihre nun so besonders?
Eine Mastaba ist ein Grab, eine Grabanlage, keine fertige Pyramide, wie man sich das vorstellt, sondern eine Grabanlage hier in dieser Nekropole bei den drei berühmten Pyramiden in Gizeh. Und das ist eben eine Grabanlage. Und was wir haben, ist die Opferkammer. Das heißt, die Opferkammer ist ein Vorraum der eigentlichen Grabkammer, in den die Verwandten sozusagen gehen konnten, der ausgestaltet war mit Flachreliefs und farbigen Malereien. Und die Verwandten der Toten konnten Opfer bringen. Und die Priester lebten dann quasi von diesen Opfern, ist quasi wie heute. Und interessant ist natürlich auch diese Grabungsgeschichte. Und jeder fragt sich, wieso, wenn in München, in Dresden, in Stuttgart so etwas nicht ist, wieso gibt es sowas in Tübingen? Das ist ganz interessant. Es gab ja den Stuttgarter Industriellen Ernst von Siegeln. Ernst von Siegeln wurde sehr reich, wohlhabend durch zwei Dinge. Er hat das Seifenpulver erfunden, was sozusagen sehr gut vermarktet wurde weltweit. Und er hat auch ein Patent entwickelt, dass beim Kochwaschvorgang, wenn ich das so sagen darf, der Sauerstoff nicht so schnell entweicht. Nicht, dass es plopp macht und alles geht über, sondern
dass die Wäsche sauberer wird.
Dass die Wäsche länger der Bleichwirkung ausgesetzt ist und indem man Perborat und Silikat sozusagen verbunden hat.
Wir machen
hat.
Jetzt hier kein Produkt.
Nein, wir machen keinen, überhaupt nicht. Und dann ist er sehr wohlhabend geworden und hat dann sich zur Ruhe gesetzt vor dem Ersten Weltkrieg und hat finanziert archäologische Ausgrabungen, unter anderem Alexandria, aber eben auch die Nekropole in Gizeh. Und diesen Teil dieser Mastaba, dieser Opferkammer, die begehbar ist, hat er dort gekauft. Und weil Tübingen, er war ja Stuttgarter, Württemberger, Tübingen ist die Landesuniversität, die württembergische gewesen. In Stuttgart gab es eine technische Hochschule. Hier saßen die Archäologen. Und deswegen wurde das Objekt gleich nach Tübingen verfrachtet.
Ernst von Siegelin hat die Mastaba gekauft, er hat sie nach Tübingen gegeben. Wie sicher sind Sie, dass Sie diese Grabkammer auch in 20 Jahren noch zeigen können?
Da bin ich mir gar nicht sicher, offen gestanden. Weil wir müssen sehen, wie die Diskussion sich weiterentwickelt. Selbst wenn wir sagen, wir haben einen Kaufvertrag, gibt es höchstwahrscheinlich ein gewisses Machtgefälle. Und die, wie soll ich sagen, das Fortschreiten der Erforschung von kolonialem Kunstgut, Raubgut, Human Remains, wie auch immer, wird sozusagen entscheiden, wie virulent so eine Situation, wie die jetzt der Grabkammer, bewertet wird. Wir haben vielleicht problematischere Objekte, wir müssen damit beginnen, mit den Human Remains, die unrechtmäßig erworben wurden. Aus der Epoche der Nationalsozialisten unrechtmäßig erworbenes Kultur- und Kunstgut. Es kann durchaus sein, dass in einigen Jahren auch sowas stärker diskutiert wird. Ich wäre gespannt auf die weltweite Diskussion, weil wenn man etwas, was sozusagen, wo es sogar einen Kaufvertrag gibt, restituiert werden sollte, dann sind natürlich auch andere Häuser, sagen wir, sprachen gerade vom Louvre oder denken Sie ans British Museum.
Ja, Napoleon hat sehr, sehr viel Kulturgüter aus Italien.
Beispielsweise, also verbracht. Die Frage wäre für mich sehr, sehr interessant, ob es technisch machbar ist, wie es politisch diskutiert wird oder mit welchen Argumenten man versucht, das sozusagen abzuwenden. Das kann ich Ihnen heute noch nicht beantworten. Für unsere Sammlung kann ich nur sagen, wir haben eine Abstufung von Problematiken von Objekten. Und wir haben jetzt erstmal ziemlich viel zu tun mit den problematischen Objekten, die ganz oben in dieser Hierarchie einzuordnen sind.
Zum Schluss der Sendung möchte ich Sie nach Ihren Plänen fragen. Ich sage jetzt, was Sie nicht tun werden. Sie haben einen Ruf an das Deutsche Historische Museum nach Berlin abgelehnt und zum Senckenberg-Museum nach Frankfurt wollen Sie auch nicht. Also das heißt, Sie werden in Tübingen bleiben?
Ich bin jetzt 60. Ich glaube, ich werde mich jetzt nicht mehr bewerben. Von daher kann ich sowas vielleicht doch sagen, weil das sind ja auch immer strategische Dinge, Bleibeverhandlungen, so etwas zu machen, vielleicht eine Stelle nochmal einzuwerben. Aber Sie haben das angesprochen mit den Rufen, die mir natürlich sehr, sehr geschmeichelt haben, das muss ich tatsächlich sagen, dass eine Direktorenstelle für Sammlung und Forschung am Deutschen Historischen Museum im Zeughaus in Berlin, das ist extrem reizvoll. Nicht minder auch die Direktorenstelle des Senckenberg Naturkundemuseums in Frankfurt, die ja gerade jetzt unglaublich bauen und erweitern. Wie soll ich sagen? Wenn diese Rufe ein paar Jährchen früher gekommen wären, ich wäre mit fliegenden Fahnen sicherlich nach Berlin gegangen.